lang geht das noch? Das kann man doch einfach unterbrechen. Ja, wer jetzt hier irgendwie sich wundert, warum das Radio ständig lauter und leiser wird, der weiß, es sind Profis am Regler.
Profis mit Diplom?
Profis mit Diplom. Ah, das ist nicht dein Mikro. Okay, wir sind hier bei Chaos im Radio. Ah, und ich sollte mal hier den Livestream ausmachen, sonst hört man alles fünffach. Weil es ist Montag, der zweite Montag im Monat, 21 Uhr. Wir senden live, deswegen klingt das wie aus der Büchse. Und ihr hört das freie Radio Potsdam auf 90,7 Megahertz oder in Berlin auf 88,4 oder vielleicht im Stream, wenn ihr die richtige Webseite gefunden habt und nicht auf der alten unterwegs wart wie ich. Die ist jetzt bei freiesradiopotsdam.de, richtig, Cyrox?
Ja, das stimmt.
Gut. Hallo Cyrox übrigens.
hallo Hannes.
Genau, und ich bin hier so und wir sind das Chaos im Radio. Uns kann man auch finden im Internet, und zwar unter ccc-p.org und radio.ccc-p.org vor allen Dingen. Wir gehören zum Chaos-Treff Potsdam und schreien hier manchmal was in den Äther. Habe ich hier irgendwas von dem vergessen, was hier oben in dem Pad drin steht?
Wir werden das mit Sicherheit auch nochmal wiederholen für alle, für die es zu schnell ging oder zu viel war auf einmal.
Genau. Aber hier, ich muss noch korrekt unsere Musik verdingsen. Ja. Naja, also wir spielen ja immer freie Musik, wie unsere regelmäßigen Hörerinnen wissen. Und diesmal lief Equiloud mit New Kid, wie so oft aus dem Free Music Archive. Und das war ja eigentlich ganz gut, aber für Cyrox zu lang.
Hey, kein Blaming hier. Aber ich dachte mir so, also ja, es war eine schöne poppige Melodie, aber es könnte auch die Sendung anfangen, sag ich mal. Weil nicht, dass die Leute denken, dass das einfach nur so eine Füllmusik ist, sondern es war einfach der Übergang für uns und für euch. Genau. Und ich finde auch gar nicht, dass das irgendwie blechern klingt, vielleicht musst du einfach auch nur näher ans Mikro.
Oder mein Kopfhörer ist blechern. Oder ich habe Blech auf dem Kopf.
Wie dem auch sei, genau. Wir haben jetzt Dezember mittlerweile. Das Jahr ist schon wieder so gut wie rum. Es hat sich wieder ein bisschen was angestaut. Es sind wieder Dinge passiert im digitalen Raum.
Ohlala.
Deswegen trotz allem, obwohl es heute so kalt und nass ist, ich hoffe, ihr sitzt irgendwo in einem warmen Raum mit Tee und in eine Decke gekuschelt, falls ihr das könnt, wenn ihr arbeiten müsst und uns da zuhört, auch dann seid ihr herzlich gegrüßt natürlich, wo auch immer ihr seid. Schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Obwohl es so kalt und nass und grau ist, bin ich vorhin hier ins Freiland gestiefelt und habe an der großen Anzeige gesehen, dass tatsächlich mehr als ein Viertel des Stroms heute allein durch die Sonne erzeugt wurde, durch die Solargiraffe. Das fand ich sehr schön.
Genau, und wie ich ja vorhin schon bemerkt habe, wir haben im Freiland mittlerweile auch, ich glaube, alle Gebäude mit Wärmepumpe geheizt. Christoph, wenn er zuhört, wird bestimmt gleich korrigieren, dann gebe ich das als Errater noch nach. Aber genau, das heißt also auch, die Heizung wird hier mit Strom betrieben und dann trotzdem 26% mit Sonne generiert, ist schon schön. Ja. Und das bei so dunklen Tagen wie jetzt.
Ja. Genau. Es geht also.
Es geht.
Wer euch was anderes erzählt, der hat keine Ahnung.
So. Stellt euch einfach eine Solargiraffe in den Garten.
Genau.
Ja. Gut, und dann hast du jetzt hier so ein Ding liegen. Das wolltest du mir vorhin zeigen.
Genau, ich hab vorhin aus meiner Tasche so einen kleinen Karton rausgekramt. Das ist so groß wie, na, was würdest du sagen ungefähr? Hast du Größenvergleich?
Ein großes 2-Euro-Stück.
Ein großes 2-Euro-Stück. Naja, vielleicht.
Ein halber 5-Euro-Schein.
Ja, was ist das? Das ist 2, 3, 4, 5 Zentimeter.
Eine Handfläche.
Na, ein bisschen kleiner vielleicht. Egal. Aber was war in dem Karton drin?
Ist leer.
Tatsächlich ist der Karton leer. Wo wir nämlich gerade so bei Heizen und kalt und feucht sind, dachte ich mir, kann ich auch mal ein bisschen erzählen heute zum Thema Heimautomatisierung, was man so machen kann.
Das ist ja mein Lieblingsthema.
Genau, du hast ja auch das eine oder andere Mal schon davon erzählt, Und zwar habe ich nämlich von einem Menschen aus dem Chaos-Treff mir sagen lassen, hey, es gibt da so Thermostate, also fertige Thermostate, die man halt kaufen kann und die man unter normalen Umständen ist es so gedacht, naja, dann gibt es dann wieder die App vom Hersteller und dann kannst du die damit verbinden und dann kannst du die in die Cloud laden und dann kannst du von überall her deine Daten sehen und alles ganz toll und alles ganz schön. Ist natürlich nicht alles ganz toll und alles ganz schön, Cloud-Geschichten gerade
Ja,
so.
kriegst du nur wieder die Heizung nicht aus in der Nacht oder so, wenn du
Genau,
drauf
dann.
schlafen willst.
Genau, wann hatten wir das, glaube ich? Letztes Mal hatten wir das, glaube ich,
Ja, ich glaube auch.
mit der 2000-Euro-Matratze, die wegen Ausfall von AWS dann irgendwie im jeweiligen Zustand gerade verharrt hat, entweder zu kalt war oder zu heiß wurde oder sich halt irgendwie so geneigt hat. Ja, das könnt ihr gerne nachhören, diese Story auf radio.ccc-p.org in
Stimmt,
der
kann man jetzt
letzten
auch.
Folge.
Ja,
Ja,
richtig.
genau, kann man nachhören,
Kann man nachhören.
zeitsouverän. Genau, nee, aber dieses Gerät, dieses Thermostat hier, habe ich gelernt, da gibt es auch Anleitungen für, wie man das halt selber bespielen kann mit einer alternativen Firmware. Und dann kann man das auch in seine eigene Heimautomatisierung reinhängen, zum Beispiel mit Home Assistant. Und dann
Ah.
damit benutzen. Und da habe ich, deswegen habe ich mir da mal jetzt ein paar davon geholt, die bespielt mit der alternativen Firmware, um jetzt einfach mal ein bisschen besser als vorher, so nach Gefühl, mal tatsächlich in den verschiedensten Räumen von mir Temperatur und Luftfeuchtigkeit mal zu überwachen, insbesondere so in Fensternähe, um so ein bisschen besser zu wissen, wann sollte ich denn vielleicht mal lüften? Wann lohnt es sich? Also ist sowieso ja meistens halt irgendwie so in den Räumen, wo man gerade ist, einmal die Stunde gefühlt, weil dann sowieso der Sauerstoff dann irgendwie mal geringer wird. Ja, also das ist dann auch eigentlich auch noch was, auf das ich gerne demnächst noch optimieren will. Aber gerade so Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Und das ist jetzt aber hier, also ich sehe ja hier im Wesentlichen ein Display, sieht aus wie E-Paper und das zeigt Temperatur und Luftfeuchtigkeit an und ich nehme an, das Gerät selber misst es auch.
Ja,
Okay.
genau.
Und dann überträgt es das halt noch an deinen Home
Dann kannst
Assistant
du
oder so.
per Bluetooth funktioniert das oder gibt auch die Variante, dass du es per Zigbee dann gibt verschiedene Geräte, die von dieser alternativen Firmware unterstützt werden.
Ach so, ja, okay, du hast alternative Firma drauf. Ja, natürlich hast du alternative Firma drauf. Wir nehmen ja
Ja.
nicht das, was fertig ist.
Naja, weil
Nein,
das
nein.
halt mit der Cloud
Weil das
verbandelt
sofort
ist
wieder mit der Cloud reden will,
und
ja. Wie einfach war es also aufzuspielen, die alternative Firma?
ja, wie es halt immer so ist, ein kleines bisschen frickelig ist halt schon, weil halt der Hersteller das ein bisschen zugedongelt hat, halt schon jetzt mittlerweile. Das heißt, man musste das erst mit der App vom Hersteller connecten nach der Anleitung, die es online dann gibt,
Okay.
damit man dann mit einem Skript die entsprechenden Authentifizierungs, irgendeinen Token dann
Genau.
entsprechend rauskriegt, um das dann auf sich quasi dann umzumünzen, damit der dann mit dir redet.
Ja, ich glaube, das ist also bei den Staubsaugerrobotern vom gleichen Hersteller ist es ja auch so. Ja, okay.
Ja, also deswegen, ja, aber wenn man das einmal gemacht hat, wenn man da so ein bisschen, wenn man da die Anleitung sich nimmt und so ein ganz kleines bisschen vielleicht Ahnung hat, was man da tut, dann hilft es auf jeden Fall. Genau, und dann kann man damit Spaß haben. Besser wäre es natürlich, wenn es von vornherein offen wäre, aber ich meine, dafür gibt es natürlich auch Lösungen. Ich hätte mir das auch selber bauen können. Hätte
Ja.
auch sogar das entsprechende Material dafür zu Hause gehabt, dann so mit so einem kleinen Mikrocontroller, so ein ESP und einen Temperatur-Luftfeuchtigkeitssensor gibt es ja.
Ja, es ist meistens schwierig, das dann so stromsparsam hinzukriegen, wie das diese Massenproduktionsdinger hinkriegen. Also ich wette, das
Ja.
hier hält wahrscheinlich ein paar, weiß ich nicht, Wochen, mindestens Monate durch mit einer Batterie, hat wahrscheinlich so eine C2032 oder wie die Dinger heißen. Tja.
Ja, genau. Hat es hat so
Genau.
Knopfzellen und je nachdem, wie man das eingestellt hat, da gibt es auch, also jetzt die Firma, die ich benutze, da gibt es Berichte von so, je nachdem, in was für eine Frequenz du die betreibst, wie oft sie halt messen sollen, ein Jahr kommt man damit
Ja,
wohl
krass, ja.
durchaus hin. Manche haben aber auch gesagt, so ja, bis zu 3 Jahren. Also dann wahrscheinlich aber auch mit, du kannst das Display dann auch ausschalten einfach. Also wenn du nur einen Messsensor irgendwo haben willst und das Display
Genau.
gar nicht brauchst, weil du das eh dir irgendwo hinhängst, wo du nur messen willst und dann ist das Display vielleicht zu viel, aber der Vorteil ist, wenn du eh von dem Gerät als solches mehrere davon im Haushalt hast, dann ist es auch ein bisschen vergleichbarer.
Genau.
Als wenn du jetzt wieder sagst, okay, da, wo ich eigentlich kein Display brauche, baue ich es mir irgendwie selber oder so. Ja, aber ja.
Ja, und halt wahrscheinlich ist das Ding so nicht so teuer. Wie viel hast du dafür bezahlt? 20.
Also, dieses kleine Teil waren irgendwie so 2 Euro.
Ja, shit. Ja, das ist das Problem, weil halt sobald, also so vergleichbare Produkte, ne, ich hatte das ja schon öfter erzählt, so Smartwatches und so weiter, da kaufst du halt irgendwie so benutzbare Hardware mit echt schönem Display, die lange Batterie ohne Ladestrom hält. Ich weiß nicht, da kaufst du für 15 bis 20 € und die Software ist halt richtig grausam. Und dann kaufst du halt ein Produkt mit guter, offener Software, was offen ist, aber halt in jeder Hinsicht hardware-technisch deutlich schlechter und bezahlst dafür halt 150, weil der Hersteller muss da halt irgendwie, die haben halt nicht diese Skaleneffekte, ne, die diese Billighersteller von irgendwelchen Smartwatches haben. Und häufig hat man ja dann noch eben hinten dran irgendwas, was einen dann wieder verleitet, sich irgendwelche Werbung anzugucken oder die hässliche Hersteller-App zeigt einem Werbung oder irgendwas. Und das bezahlt man dann eben alles mit, wenn man das nicht mehr will. Ja, es ist traurig, weil halt die elektronischen Komponenten nicht teuer sind. Ne? Also überhaupt nicht. Und ja, aber wenn man es selber basteln würde, wie gesagt, ist meine Erfahrung, dann kommst du halt häufig nicht drum rum, dann doch irgendwie wieder einen USB-Anschluss dran zu basteln, weil, oder eine relativ große Batterie, was wieder das Gerät relativ groß macht. Oder du musst halt echt viel Erfahrung mitbringen und dann auch dementsprechend viel rumbasteln, um was hinzukriegen, was.
Na, wenn ich selber gebaut hätte, hätte ich mich schon alleine, wie du schon sagst, erstens Stromversorgung wäre ein Thema gewesen
Ja.
und zweitens natürlich das Gehäuse.
Genau. Dann
Also
sitzt du wieder
und
da und druckst 300 Gehäuse, bis das erste passt. So,
so,
ja.
und da habe ich weder von Fräsen, Lasercutten oder
Genau.
3D-Drucken, das sind Fähigkeiten, die ich einfach schlichtweg nicht habe. Klar, hier im Chaos-Treff gibt es Leute, die das irgendwie können, die einem da auch, wenn man so ein bisschen auch Motivation zeigt, das vielleicht auch selber ein bisschen zu lernen, die einen da auch ein bisschen unterstützen können, vielleicht mal. Aber es ist halt immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Und dann ist so dieses klassische, gibt ja bei uns in der Branche so dieses klassische Make or Buy. Ja. Mach ich selber, baue ich es mir selber und kann das dann so beliebig machen, wie ich will. Oder kaufe ich mir das und letztendlich ist das, was ich da habe, ist ja so irgendwo dazwischen. Ich habe mir das Original zwar gekauft, aber mit der alternativen Firmware bestückt, oh, die dann halt auch noch so ein paar Sachen kann, wie, okay, standardmäßig zeigt das Ding halt Temperatur und Luftfeuchtigkeit an und auch noch so einen kleinen Smiley,
Ja, genau.
um dir zu zeigen, so ist das jetzt gute oder schlechte Luftqualität. Und was du mit der Firmware auch machen kannst, wahlweise, ist, du kannst das in diesem Modus anzeigen. Du kannst aber auch so durchwechseln, dass er dir dann zwischendrin auch noch die Zeit anzeigt, was ganz nett
Ah
ist.
ja.
Du hast auch noch einen dritten, in Anführungsstrichen, Bildschirm, dass er die Zahlen dafür auch verwenden kann, einen anderen Wert anzuzeigen, was auch immer du dann ihm da irgendwie geben willst. Also für dieses Projekt jetzt für mich wäre natürlich zum Beispiel interessant, so zeigt doch einfach mal an, wie viel CO2 da jetzt gerade in der Luft
Genau.
ist, wenn ich das jetzt noch als nächstes dazu bauen würde. Ja, also wie viele, das wird ja dann Parts per Million gemessen.
Genau.
Dann könnte man, und das ist ja auch so ein Tausender Wert, den kann man halt mit diesen Zahlen ganz gut anzeigen. Die Temperaturanzeige, kannst du auch noch eine 1 davor machen und dann kannst du halt irgendwie so eine vierstellige, also kannst du da auf jeden Fall noch so eine Zahl anzeigen. Und damit lässt sich das dann ganz gut machen.
Hier Fun Fact, ne? Wenn ich jedes Mal, wenn ich in letzter Zeit über CO2-Werte spreche, muss ich ja wieder dran denken, dass die meisten Sensoren irgendwie auf 400 Parts per Million geeicht sind. Oder also die machen ja nur wie ganz viele Sensoren, können die eigentlich nur Unterschiede messen. Das heißt, man muss einmal irgendwie das Ding an die frische Luft halten und dann ihm sagen, hier, jetzt bist du an der frischen Luft, und dann stellt er sich auf 400 ppm ein. Aber wir haben ja so viel rausgeblasen in den letzten Jahren, dass 400 ppm gar nicht mehr der Wert ist, den man draußen kriegt, sondern eher so 440. Finde ich irgendwie super spannend, dass das so ist. Aber ja, das war wieder ein Fun Fact am Rande hier aus dem Klimaforschungsbereich.
Ja, aber wie war das nochmal? Also versuchen Sie dann trotzdem den geringsten Wert als 400 ppm
Ja,
anzusetzen?
also zumindest bei den Sensoren, die ich habe zu Hause, ist das so. Die kalibrieren sich dann halt irgendwie einmal. Ich weiß auch gar nicht, die haben irgend so eine Autokalibrationsfunktion, wo sie halt denken, jetzt ist ein guter Moment. Und dann siehst du halt immer, wie sich der Wert der 400 annähert. Und wie gesagt, man weiß aber eigentlich, ist 400 zu niedrig. Ich meine, also ne, wenn man sich so mit Innenraum-CO2-Werten beschäftigt, ist das egal, weil die gehen halt gerne über 1000. Und wenn es richtig stickig wird, sind die schon so eher bei 2000 Parts per Million. Und alles, was so unter 1000 ist, ist schon noch okay. Also von daher ist es jetzt auch egal, ob du 440 im Innenraum hast oder 400, aber trotzdem finde ich's
Weil
witzig.
die 40 hast du dann im Zweifel in 2 Minuten durch eigene Atmung dann vielleicht eh produziert, so
Ja,
mal Pi mal Daumen
in
Gefühl.
einem kleinen Raum sitzt du da halt, ja, genau, 10 Minuten drin, dann hast du das schon deutlich erhöht, ja.
Und was ich vielleicht da noch zu dem Thema Heimautomatisierung und so Luftqualität auch irgendwie hatte, wir sprechen ja häufig über so KI und Vibe Coding und was man da so alles machen kann. Ja. Und ja, es ist mir manchmal auch ein bisschen zu viel. Aber in dem konkreten Fall fand ich es tatsächlich ganz angenehm, so eine Art leicht geführte Recherche einfach zu machen. So, ey, sag doch mal, ich habe jetzt diese Sensoren und will irgendwie meinen Haushalt damit ein bisschen steuern. Sag doch mal, was schlägst du denn vor?
Ja.
Und das war ganz gut. Dann wurde ich halt vom Sprachmodell so ein bisschen geleitet, so, hey, pass auf, also um halt festzustellen, so, wann du lüften solltest, wäre das irgendwie ganz gut als Abschätzung. Ja, also man will irgendwie eine relative Luftfeuchtigkeit von irgendwas zwischen 40 und 60% irgendwie im Raum haben. Das ist dann natürlich auch immer also temperaturabhängig in dem Sinne von, je wärmer es natürlich im Raum ist, desto geringer ist die relative Luftfeuchte, weil warme Luft halt
Genau.
die Feuchtigkeit besser halten kann. Und eigentlich geht es dann auch immer so ein bisschen darum, die absolute Luftfeuchte willst du eigentlich zum
Stimmt.
Beispiel verringern. Ja, alles sowas. Und klar, hätte ich jetzt irgendwie stundenlang in irgendwelchen Foren irgendwie rumsuchen können, okay, was sind geeignete Werte, wonach steuern Menschen? Was sollte ich irgendwie beachten? Wie sieht das aus mit? Dann gibt es dann auch noch sowas wie, ich weiß nicht, wie gut du dich in Steuerungs- und Regelungstechnik auskennst. Ich nehme mich zum Beispiel gar nicht.
Ich hatte das
Ich
mal im Studium, ja.
hatte zum Beispiel das im Studium nicht. Ich kenne nur so ganz entfernt die Grundkonzepte von so, Vorsicht, Fachbegriff, Hysterese-Schleife und so.
PID-Regler. Ja.
Also, dass man, was man ja halt machen will, ist, man will nur dann irgendwie Dinge anstarten, wenn man halt weiß, okay, es lohnt sich, dass man nicht immer so in so einem Zwischenzustand ist, so, jetzt sagt irgendein Sensor, hey, du musst lüften, du machst irgendwie das Fenster auf und 1 Minute später, obwohl eigentlich noch gar nichts passiert ist,
Genau.
sagt der Sensor so, so, du solltest das Fenster jetzt wieder zumachen und machst das
Genau.
Fenster zu und dann kurze Zeit später sagt er dir, aber es ist doch viel zu nass. Und das will man halt vermeiden und deswegen macht man da so ein bisschen so einen
Genau.
Toleranzbereich halt rein. Und genau, alles
Wieso, das
sowas.
macht man mit Machine Learning? Verstehe ich jetzt nicht.
Ja, genau. Wir werfen dann doch wieder unseren Server im KI-Rechenzentrum an,
Genau.
um unsere
Dann wird
Heimautomatisierung.
auch gleich wieder mit geheizt.
Ja, genau. Damit wir dann nicht in der Cloud des Herstellers, aber in der Cloud von, auf dem Rechner von irgendjemand anders dann doch wieder unterwegs sind. So
Genau.
sieht's aus. Nee, genau. Aber also deswegen, das fand ich dann doch mal hilfreich, dann einfach so eine Art, wie gesagt, geführte Recherche einfach zu machen. So, sag doch mal, gib mir mal Vorschläge. Ich habe jetzt den Sensor hier, ja, mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Gibt es noch andere Dinge? Naja, eben CO2 zum Beispiel, nachdem man das steuern kann. Und dann eben auch zum Beispiel, wonach sollte ich dann das Fenster auch wieder zumachen? Ja, und das sind dann mitunter ja andere Sachen. Also
Stimmt.
nach einer gewissen Zeit zum Beispiel oder wenn halt die absolute Feuchte irgendwie die Differenz zwischen dem Außen- und Innenwert halt irgendwie einen bestimmten Wert unterschreitet, beispielsweise. Und das fand ich eigentlich sehr angenehm, da so ein bisschen geführt zu
Ja,
werden.
und tatsächlich wirst du auch merken, dass das so diese ganzen Einstellungen sind ja dann auch wirklich saisonal. Auch noch, musst du das auch noch mal anpassen, weil
Ja.
halt so, du hast halt im Winter völlig andere
Ja.
Effekte als im Sommer. Genau, ja.
Es auf jeden Fall, ich finde es auf jeden Fall total spannend, das dann auch einfach mal so selber so ein bisschen zu sehen.
Ja.
Gerade auch eben mit diesem wärmere Luft führt zu geringerer relativer
Ja,
Luftfeuchtigkeit
ist
so. Man
Wahnsinn.
hört es immer wieder in allen möglichen so, wie soll ich lüften, Tutorial, weißt du so, Verbraucherzentrale, wie soll ich lüften, wie soll ich heizen. Aber das dann einfach auch mal zu sehen im Sinne von, okay, die Luftfeuchte bleibt die mehr oder weniger die gleiche, aber ich heize jetzt halt, deswegen sinkt die dann einfach
Genau, es geht hier
nochmal.
runter, ja. Oder
So.
auch, was es eben ausmacht, wenn du, keine Ahnung, duschst, heiß duschst und dann lässt du die Badezimmertür auf, wie sich auf einmal die Luftfeuchtigkeit in deiner ganzen Bude ändert.
Ja.
So, das ist wirklich spannend, ja. Ja,
Oder auch wie
kann.
unterschiedlich die Temperatur und Luftfeuchtigkeitsverteilung zum Beispiel in den Räumen ist.
Genau,
Das,
genau.
ja. Also deswegen, das ist schon durchaus ein spannendes Thema.
Ja, gut, von dem einen spannenden Thema gehen wir gleich ins nächste, aber vorher würde ich sagen, spiel mal einmal kurz Musik,
Ja.
um die Stimmen zu schonen.
Die startest du jetzt aber manuell, oder? Die Musik.
Ja.
Nicht.
Hier, pass auf, jetzt kommt von 1000 Hands, die hatten wir vorher auch schon, der Tracks Smoothie. Und wir hören uns gleich wieder. Bis dahin. Klick, klick. So, Grüße gehen raus an den Knurps, der hier sonst die Regler wesentlich kompetenter schiebt, als ich das tue. Und außerdem an den Chaos-Treff, der jetzt vielleicht zuhört, weil haben sie zumindest geschrieben. Naja, Chaos im Radio hier. Ihr hört Freies Radio Potsdam. Jeden zweiten Montag im Monat sind wir auf Sendung zwischen 21 und 22 Uhr. Und zwar hier vorhin habe ich gar nicht angesagt, man hört uns ja auch auf DAB Plus im 21. Jahrhundert. Und zwar mit dem tollen Sender FR-BB und 24.3. Just because. Wenn euch das hier alles gefällt oder nicht gefällt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an radio@ccc-p.org oder man erreicht uns auf Mastodon, nur noch auf den freien Kanälen mittlerweile unter @ccc@chaos.social. Und zum nachhören auf radio.ccc-p.org. Und weil das jetzt alles vollautomatisiert ist, hört man das vielleicht sogar Ende der Woche schon wieder da.
Ja, also da kann man auf jeden Fall dann das als Podcast abonnieren und hat das dann zeitsouverän in seinem Podcatcher der Wahl.
Genau. Jetzt mal, glaube ich, wieder viel leiser als vorhin. Und jetzt klinge ich, ach, ich verstehe es auch alles nicht. Es tut mir sehr leid. Genau, lass uns lieber über was sprechen, mit dem wir uns auskennen.
Wo wir so richtig souverän sind. Wo wir
so richtig digitale Souveränität wollen wir jetzt mal besprechen. Und ich glaube, hier, du hast ja eigentlich nur, da hast du eigentlich nur schlechte Sachen hier reingeschrieben.
Ich fühl mich heute ein bisschen, wie heißt das auf Deutsch, gejudged?
Gejudged. Ich habe da noch, ich will da noch dann ein gutes Beispiel hinterher schießen.
Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr gute Nachrichten, total.
Gute Nachrichten, egal. Lass uns doch erstmal wieder mal mit abgeschnorchelten Daten anfangen.
Mit abgeschnorchelten Daten. Wer hat wieder wo Daten abgeschnorchelt? Das, ja, stimmt. Das ist ja auch so ein regelmäßiges Ding, dass wir das hier mal so ein bisschen ansagen, wo mal wieder Daten weggekommen sind.
Oder ein Backup gemacht wurde, sagen wir es mal. Wir können es ja auch mal positiv
ausdrücken. Ein unautorisiertes Backup gemacht wurde.
Ja. Mhm. Naja, bei WhatsApp, ne? Ja. Ich habe das nur so halb irgendwie mitbekommen, aber es war tatsächlich so, dass jemand das komplette Verzeichnis abgerufen hat. Das ist jetzt nicht irgendwie so dieser typische, oh lala, all deine Kreditkartendaten sind weg, aber halt irgendjemand hat halt alle Nummern gescrapt, ne? Was sind da die Details?
Ja, es geht um 3,5 Milliarden User, von denen halt die so Daten aus von WhatsApp eben abgeschnorchelt wurden durch Wiener Forscher, die das gemacht haben, eine Wiener Forschungsgruppe. Die haben eben mal angeschaut, was man da alles so mitbekommen kann. Und es ist wie immer nicht gut und nicht schön, weil da sind dann eben auch, je nachdem, was dann auch teilweise die Menschen dann so in das Infofeld irgendwie rein tippern, sind dann irgendwie politische Einstellungen, sexuelle oder religiöse Orientierung, Bekenntnisse zu Drogenmissbrauch oder zum Beispiel auch so Drogendealer, die ihr Warensortiment anpreisen.
Oder einfach ein Profilbild, hat man auch manchmal schon Dinge drin.
Profilbild, ja, aber dann eben auch zum Beispiel sowas wie sie haben auch sowas wie Angaben zum Arbeitsplatz des Users und Links auf Profile zu sozialen Netzwerken, wo man dann natürlich wieder die anderen Profile dann im Zweifel damit matchen kann.
Genau. Also eigentlich das, wofür man sonst die Telefonnummer braucht und einmal sagen muss, ja, und ich habe auch die Telefonnummer von dem anderen, ne? Und das haben sie sich alles hier irgendwie geholt, ja.
Und dann hast du noch sowas wie, wenn du dann noch irgendwo was siehst in den Profilinformationen, Domains wie bund.de, state.gov, oder diverse Sachen mit .mil, also .mil.
Uff, ja.
Das ist also das ist ja die Top-Level-Domain, die dem US-Militär gehört. Ja, also das ist dann natürlich ein gefundenes Fressen für alle möglichen Doxer, ja, also die irgendwie vielleicht was gegen dich in der Hand
haben. Ja, oder die dich einfach nur mal wieder anrufen wollen.
Ja. Zum Beispiel.
Also ich weiß jetzt nicht, wie oft bei dir das Telefon klingelt. Bei mir so, doch täglich eigentlich, ruft mich irgendjemand aus dem Ausland an und will mir einen Job anbieten für ganz viel Geld in einer Stunde. Also okay. wenn's echte Menschen sind, dann unterhalte ich mich eine ganze Weile mit denen, bis sie keine Lust mehr haben, sich mit mir zu unterhalten. Aber meistens sind es ja einfach nur irgendwelche Klingelbots.
Okay, und also toi, 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 das habe ich nicht. In meiner Familie gibt es das leider, die sind da irgendwo, deren Daten sind offenbar irgendwo gelandet bei irgendwelchen Adresshändlern. Bei mir ist es eher so, ich kriege teilweise Anrufe, wo jemand verifizieren möchte, sind Sie Herr XY von Firma Z?
Stimmt, ja.
Okay, nein, bin ich nicht.
Ja, also genau, meinen Arbeitskollegen, die mich dann auf der Privatnummer ab und zu anrufen und ich habe deren Nummer aber noch nicht, die haben sich schon damit abgefunden, dass ich mittlerweile nur noch mit rangehe ans Telefon, okay. Weil ich kann meinen Namen nicht sagen, das will ich nicht sofort verraten. Mhm. Ich will aber auch nicht mit Ja reagieren, weil irgendjemand könnte ja das Ja mitschneiden und direkt als ich will es kaufen vernehmen. Deswegen sage ich nur oder bitte.
Ja, vor allem wenn du dann auch irgendwie Ja im Namen hast. Das ist dann total furchtbar, ja. Also deswegen, es ist
Ja, also an alle, die mich anrufen und das ernst meinen, Entschuldigung, ich bin am Anfang ein bisschen unhöflich, ich werde dann aber lustig und höflich, je länger man mit mir redet.
Könntest aber als Alternative oder kannst ja ein bisschen abwechseln, kannst auch so: Wer sind Sie denn?
Was ist denn hier los? Was gibt's?
Röhricht, mein Name.
Gut, wir können ja mal hier so eine Zusammenstellung machen und das auf unserem Podcast-Feed veröffentlichen.
Ja,
Wie
gut.
früher
Wir
Anrufbeantworter
können
sprechen.
aber auch noch mal ganz kurz zumindest darauf eingehen, wenn ich nach dieser locker flockigen Unterhaltung dann doch wieder auf die sehr ernste Thematik dann mal zurückkomme, ist natürlich auch, also ich meine, wir in Deutschland haben hier gut reden und können das vielleicht mit einem gewissen Humor nehmen. Schwieriger wird es dann halt für Menschen, die halt in Staaten leben, wo halt irgendwie die Benutzung von WhatsApp entweder nicht
Stimmt.
gewünscht oder erlaubt ist. Oder wo so Dinge wie, was ist denn deine religiöse oder sexuelle Orientierung, wo das einfach unter sensible Daten einfach fällt und wo du in deiner körperlichen Unversehrtheit auch einfach bedroht werden könntest.
Ja, stimmt. Irgendwie waren in dem ganzen Katalog drei nordkoreanische Nummern oder so, wenn ich mich recht entsinne, ne? Da waren also ein paar lustige Sachen, also lustig in Anführungszeichen, ein paar auffällige Sachen hat man ja da gefunden.
Obwohl Nordkorea ja eigentlich sehr abgeschottet ist, ja. Also
Genau.
das mit den drei Nummern hatte ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber ja, kann gut sein, genau. Da gab es auf jeden Fall so ein paar Auffälligkeiten, Merkwürdigkeiten,
Ja.
genau.
Und natürlich muss man auch dazu sagen, das ist ja, also das klingt erstmal irgendwie nicht so schlimm, weil sind ja, okay, da steht jetzt halt eine Telefonnummer und vielleicht der Anzeigename dazu und das Infofeld. Ist ja für die meisten, ja, okay, solange es nicht meine Kreditkartennummer ist, so bla bla. Aber es ist halt hier in dem Moment wertvoll, weil es eben so viel ist. Ne? Also, weil halt irgendwie die halbe Menschheit auf WhatsApp ist, hast du auf einmal
Leider, leider
einen
noch, ja.
Stimmt, hast du auf einmal einen Katalog der halben Menschheit. Das ist halt deswegen ja auch im CCC-Umfeld immer wieder die Warnung vor solchen zentralen Services. Ja, und denn wenn da eingebrochen wird, oder in dem Fall war es ja gar kein Einbruch, sondern einfach nur wieder so wie typisch eigentlich bei den Meta-Services halt, ja, halt wieder eine irgendeine API, die halt so viel preisgibt. Ja, also das hatten wir ja öfter. Also auch Facebook hat das immer wieder gehabt, dass man da irgendwie ja die falschen Datenschutzeinstellungen, Defaults gesetzt hat und bla, war jedem die Telefonnummer sichtbar. Ich glaube übrigens, daher kommt das, dass mich die Menschen anrufen. Ich bin halt da irgendwann in diesem allerersten Facebook-Leak in Anführungszeichen gelandet. Und genau, da geht es also gar nicht so sehr darum, dass das jetzt hochsensible Daten sind, sondern einfach nur, dass es eine riesige Menge von privaten Daten ist, die eigentlich so nicht an eine Stelle gehören. Weil wo ein Trog ist, kommen die Schweine, sagt man ja so schön.
Und ja, aber wenn man die dann erstens für sich nutzen kann und zweitens dann aber mit anderen Sachen dann auch noch verknüpfen kann,
Genau.
dann wird es halt richtig wertvoll.
Genau.
Ja, also deswegen, es ist. Wir hatten ja vor gut 10 Jahren, hatten wir ja mit Snowden und Co., hatten wir ja diese ganze Thematik von so, naja, also ich bin ja, ich mache ja nichts Böses. Die wollen mir doch nichts. Wer sollte sich denn für mich interessieren? Naja, wir wissen, so Metadaten und Dinge, die man miteinander verknüpfen kann, sind schon sehr interessant
Stimmt.
für einige. Und vor allem, also wir wissen das ja eigentlich auch jetzt nur, weil halt so eine Wiener Forschungsgruppe das halt dokumentiert und offengelegt hat.
Genau, man weiß nicht, wie viele bösartige Angriffe es auf das mit dem gleichen Problem schon vorher gab. Weil üblicherweise haben wir ja auch gelernt, die Leute, die daraus Geld machen wollen, doch noch mal einen Ticken schneller als Forscher, die damit ja vielleicht ein bisschen Reputation und Interessen befriedigen. Aber ja, es gibt eben kriminelle Vereinigungen, auch im großen Stil, ne, die das hochprofessionell machen und damit dann halt Geld machen. Und die sind üblicherweise früher dran. Apropos hochprofessionelle, Quatsch, kriminelle Vereinigung, Palantir lese ich jetzt nicht so auf die Liste.
Das hast du gesagt. Ich weiß gar nicht, wie du diese beiden Begriffe miteinander verbindest.
Nein, das ist natürlich ein schöner Wert im Aktienportfolio. Oh Gott, oh Gott. Palantir. Ja, immer, also gibt ja auch viele, so Palantir, ne, wer es nicht weiß, ist ein Hersteller für Überwachungssoftware unter anderem. Noch gar nicht so alt, glaube ich, 10 Jahre vielleicht. Und ist wirklich viel in Nachrichten gewesen, in Finanznachrichten in den letzten Jahren, weil die ein paar gute Deals gemacht haben und die machen auch keinen Hehl draus, dass sie sich mit ihrer Software so ein bisschen im Graubereich aufhalten.
Na, vielleicht sind sie auch schon so fast 20 Jahre alt.
Sind sie schon 20? Krass, ja, okay. Also auch hier wieder Peter Thiel, ne, ist da, glaube ich, der Gründer oder Mitgründer gewesen, steht da direkt mit drin. Das sind ja eigentlich immer wieder die gleichen, die bei den, weil das Geld kommt ja immer dahin, wo schon viel Geld vorher lag und ja.
Ja.
Genau, und du hast hier aber auch einen Netzpolitik-Artikel verlinkt, der
anspricht. Ja, also was ja stattgefunden hat, um vielleicht mal ein kleines bisschen anders noch in das Thema einzusteigen, ist, es gab ja mal wieder einen Digitalgipfel. So wie es ja jetzt seit auch schon fast 20 Jahren, also 15 sind es, glaube ich, grob, plus minus, gibt es ja so einen Digitalgipfel, damals noch IT-Gipfel unter Angela Merkel. Initial ja übrigens, der allererste hat ja in Potsdam stattgefunden, hier am Griebnitzsee am HPI.
Ah, ja, ja.
Mittlerweile ist es immer weiter und größer gewachsen und ist jetzt ein Digitalgipfel. Und ist jetzt mittlerweile, hat sogar europäische Dimensionen erreicht. Und der hat jetzt kürzlich wieder stattgefunden, jetzt im November. Und da ging es ganz viel um so Digitalpolitik, digitale Souveränität und wie man sich das für den europäischen Raum so vorstellt. Und da konnte man dann aus Deutschland, aus Frankreich, aus den verschiedensten anderen Ländern, Spanien und Portugal waren, glaube ich, auch. Also es war eine Mischung aus Politik und Industrie und Wirtschaft, wo man dann so in verschiedensten Panels mal so ein bisschen über so digitale Souveränität und Ähnliches gesprochen hat. Und ich habe da tatsächlich auch mal so ein bisschen reingehorcht. Das wurde auch per Livestream natürlich übertragen. Und man konnte schon den Eindruck gewinnen, während vor einigen Jahren noch sehr hochgehalten wurde, dieser europäische Datenschutzstandard, ja auch im Kontext von der Datenschutzgrundverordnung, dass das ja ein Wert ist und dass der auch sehr, sehr wichtig ist für uns als europäische Wirtschaft, also für die europäische Wirtschaft, konnte man dann doch relativ oft irgendwie dieses Jahr hören, dass man schon auch irgendwie Regeln braucht und Regulierung.
Oh la la.
Aber dass die doch bitte den Wettbewerb nicht behindern mögen.
Ja.
Also so, man braucht diese klassische Mär von der Entbürokratisierung. Mhm. Ja, wir müssen die Regeln, die uns nicht nützen, in Klammern, die uns vielleicht einfach im Weg stehen, müssen wir vielleicht dann doch mal überdenken und wegräumen.
Mhm.
Also was aus meiner Sicht eine sehr andere Geschichte ist, als das, was wir, wie gesagt, vor ein paar Jahren noch hatten, wo es sehr um private Daten schützen und wir brauchen eine gemeinsame Datenschutzgrundverordnung, mhm. Um halt die Bürgerrechte zu stärken, hat man sich jetzt eben gedreht hin zu einem etwas anderen Narrativ.
Ja. Und wie kommt da Palantir ins Spiel? Oder in den Link?
In den Link, naja, also man spricht dann eben ganz viel von digitaler Souveränität man hat zum Beispiel auch vorgestellt, so, es gibt eine Organisation, ich weiß gar nicht, ob die politisch oder eine NGO war, so von wegen ein europäischer digitaler Stack, mit dem man irgendwie Anwendungen bauen will, ja, basierend auf Open Source. Und dann kommt aber unser Digitalminister beispielsweise um die Ecke oder man spricht dann auch in Deutschland davon, dass man ja irgendwie Palantir einsetzen will, was ja nur das Gegenteil von jeglicher Souveränität ist. Eine Software, die in den USA entwickelt wird, wo auch immer ja im Raume steht, welche Zugriffsrechte haben eigentlich US-Geheimdienste und andere US-Behörden auf das, was Palantir da irgendwie tut und gegebenenfalls irgendwelche Datenabflüsse. Wie sieht es aus mit generell natürlich irgendwelchen Schwachstellen in der Software?
Ja. Naja, und natürlich, was ja immer wieder, also das hatten wir auch in Bezug auf die Cloud-Dienstleister und auf die Hyperscaler schon mal besprochen, selbst wenn die nichts abschnorcheln, ja, was schon schwierig anzunehmen ist, aber bleibt halt immer noch die wirklich sehr reale, und das kann niemand abstreiten, das Szenario, dass halt eine politische Entscheidung dazu führt, dass dieser Dienst einfach abgeschaltet wird in Europa. Und wenn man dann seine ganze, weiß ich nicht, bei Palantir geht es ja dann häufig um Ermittlungen, ja, also polizeiliche Ermittlungen oder geheimdienstliche Ermittlungen. Und wenn man das dann eben auf dem Software-Stack von einem US-Unternehmen aufbaut, kann das halt auch sein, dass das irgendwann einfach aus ist. Und dann hast du wieder Zettel und Papier, weil was anderes bleibt nicht übrig. Und das ist ja auch eigentlich, also das ist ja das andere große Argument für digitale Souveränität. Einerseits, wir wollen die Daten bei uns behalten und wollen nicht, dass andere Leute oder andere Nationen unserer Daten habhaft werden. Und zum anderen aber auch, wir wollen natürlich auch Kontrolle darüber haben, ob die Software verfügbar ist. Ja.
Ja.
Spielt ja da beides mit rein. Genau.
Ja, und diese ganze Datenschutzthematik, die ich davor erwähnt habe, spielt aus meiner Sicht so ein bisschen mit rein. In vordergründig sagt man ja, oder also vielleicht hält man selbst damit hinter dem Berg so, dass man das natürlich für die ganzen spannenden, tollen, neuen KI-Anwendungen oder generell irgendwelche Geschäftszwecke und Geschäftsmodelle irgendwie braucht. Gleichzeitig ist es aber auch aus meiner Sicht ein stilles Eingeständnis für so, naja, wir dürfen jetzt aber nicht zu viel Regulierung irgendwie machen oder irgendwelche Plattformregularien gegenüber Facebook und Twitter-X, weil die könnten ja dann gibt es vielleicht von Donald Trump irgendwelche bösen Zölle, wenn wir da irgendwas gegen diese digitalen Plattformen machen. Und also das wird ja im politischen Raum sehr diskutiert. Und das ist aus meiner Sicht ja eigentlich ein Zeichen von gerade Nicht-Souveränität.
Ja, also genau. Wir sind schon sehr weit in die falsche Richtung gelaufen, ja. Ja, na gut, ich wollte aber noch eine gute Nachricht loswerden, dann müssen wir wahrscheinlich schon zu unserem wichtigen Themenblock zum Ende kommen.
Das sind
Aber
alles wichtige Themen,
alles
aber
wichtige Themenblock.
auf jeden Fall noch ein Thema, was wir auf jeden Fall noch loswerden wollen. Genau.
Genau.
Aber erstmal die gute Nachricht. Her damit.
Wir hatten es schon letztes Mal gesagt, dass Schleswig-Holstein jetzt so den Weg geht, den die Münchner mal gegangen sind. Nämlich, die haben große Teile ihrer Verwaltung auf Open-Source-Software umgestellt und haben auch Microsoft-Lizenzen dementsprechend gekündigt. Und zwar wohl in allen Verwaltungen bis auf die Finanzen, weil da eben noch zu viele Prozesse irgendwie auf Excel, was auch immer, basieren.
Ja, die ganzen Kalkulationen, die da irgendwo in Excel
Genau,
sind
wahrscheinlich
und
irgendwie
irgendwelche
furchtbaren Makros.
Plausibilitätsprüfung oder sowas, ja, kann ich mir schon vorstellen.
Genau. Aber alle anderen haben sie gekündigt und haben damit jetzt, also das war in einer kürzlichen Pressemitteilung, dass sie auch vom jeweiligen Minister da verlauten lassen, dass sie damit zweistelligen Millionenbetrag an Lizenzkosten sparen und die Umstellung der Arbeitsplätze aber nur einmalig, ich sage mal, die Zahl 8 Millionen waren es, glaube ich, Euro gekostet hat. Also schon nach einem Jahr amortisiert sich das
Okay.
nach der aktuellen Darstellung. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil es ist ja nicht so, dass jetzt man danach nichts mehr, keinerlei Kosten mehr hat. Ne? Also im Gegenteil, man braucht ja vor allen Dingen dann auch das dementsprechend geschulte Personal oder muss sich das wiederum einkaufen. Also so ein bisschen Kosten kommen dann schon noch zu. Aber zum einen, wenn man es gut macht, bleiben diese Ausgaben dann eben im Land. Ja? Im besten Fall für Schleswig-Holstein dann vielleicht bei einer Beratungsbude in Schleswig-Holstein oder in Deutschland und gehen eben nicht zu Microsoft. Ja? So, das sind wir auch wieder bei der digitalen Souveränität und diesen Vorteilen. Genau, aber fand ich ganz, ganz witzig, dass sie schon sagen, ja, Lizenzkosten sind halt auch gerade so dramatisch wieder gestiegen, dass man durch eine Umstellung auf Open Source tatsächlich jetzt relativ schnell das wieder reinholen kann. In dem Fall war es ganz konkret, glaube ich, einfach nur die Umstellung von Office auf LibreOffice, die so einen Riesenunterschied gemacht hat.
Ja.
Und ja, kommt natürlich darauf an. Also genau, viele Prozesse sind schwierig umzustellen, so Excel und so weiter, kann ich mir vorstellen, dass das ein Riesenaufwand ist. Es zeigt auch wieder, was passiert, wenn man einmal da rein rennt in diesen Lock-in-Effekt, ja, dass man halt alles für alles Excel benutzt, dann kommt man da gar nicht so leicht wieder raus und dann kann man nichts mehr entgegensetzen, wenn Microsoft in dem Fall die Lizenzkosten erhöht, weil die Kosten, um da auszusteigen, sind halt auf einmal extrem hoch, ne?
Ja.
Aber halt so in den meisten Verwaltungsakten wird das mehr oder weniger Papierkram sein und dann kann man sich sicherlich mit ein bisschen Umschulung und Umgewöhnung vom Office-Paket zum LibreOffice-Paket hin bewegen, ohne dass das jetzt irgendwie den Prozessen tatsächlich schadet. Ja. Es wird immer Leute geben, die sich darüber beschweren, das ist in der Natur der Sache. Aber an sich erstmal gute Neuigkeiten. Und
Ja, also
wir hoffen, dass Schleswig-Holstein das durchhält.
ja. Und wenn man dann noch im Idealfall, was ich jetzt in dem Fall nicht weiß, wenn man dann im Idealfall noch Geld in die Hand nimmt, um die gegebenenfalls notwendigen Anpassungen oder was auch immer man noch irgendwie an Funktionalitäten umgesetzt haben will in LibreOffice, weil es die noch nicht gibt oder weil es einfach eine super Sache wäre bezüglich Benutzeroberflächen und sowas, dann kann man ja auch dann stärker noch mit drauf einwirken.
Genau. Oder auch hier wieder, ne, das ist ja bei Nextcloud zum Beispiel passiert, da gibt es ja durchaus Firmen, die beauftragt wurden, Features einzubauen und die stehen dann allen zur Verfügung, die Nextcloud benutzen. Was ja auch wieder schön ist, ne? So, genau. Alright. Gut, dann unser Hauptthema, denn es ist ja Dezember und wir haben Chaos im Namen in unserem Verein.
Ja.
Und zum Ende des Dezembers kommt unsere Hauptveranstaltung.
Ja, die, das, 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 ich nenne es immer Hacker-Weihnachten.
Hacker, stimmt, das
Nach
ist es.
Weihnachten kommt das Hacker-Weihnachten.
Hacker-Weihnachten. Stimmt, da kommen wir alle vom Drucker reparieren, von den Eltern. Und treffen da. Mittlerweile ist es wahrscheinlich eher das, weiß ich nicht, iOS-Update installieren oder weiß nicht, was man.
Oder Android.
Wenn es Updates gibt, genau.
Ja. Oder. Kannst du uns mal die Senderliste für den neuen Fernseher
Oh
mal
ja.
einrichten? Auch so ein Klassiker,
Ja, Sachen, die auch einfach immer wieder kommen. Schön. Ja, genau. Und wenn wir damit fertig sind, wir Nerds und Hacker aller Länder, dann gehen wir nach Hamburg zwischen den Jahren und vereinigen uns beim Kongress, dem 39. in
Chaos
dem Fall,
Communication
der
Congress.
Chaos Communication Kongress oder ja, wir sagen halt einfach nur Kongress.
Ja.
So, was sind die Details dieses Jahr? Worum geht's? Ich hab's offen, du nicht.
Ich weiß es aus dem Kopf. Power Cycles ist das Thema. Also man darf gespannt sein, wie oft man Dinge an- und wieder ausschalten muss, damit sie funktionieren in der richtigen Art und Weise. Und vielleicht verschieben sich die Kräfteverhältnisse dann auch zum Positiven, damit ich zum Beispiel eben nicht mehr die App vom Hersteller benutzen muss, der mich an die
Oh
Cloud
ja.
nagelt, sondern dass ich dann frei bin in meinen Entscheidungen, was ich jetzt eigentlich mit meinem Gerät irgendwie tun kann.
Genau. Oder wir befreien ja auch einfach Geräte. Ne? So wie du das 2-Euro-Gerät hier befreit hast.
Ja.
Mit ein bisschen mehr Aufwand zwar, aber auch das, auch irgendjemand muss es ja tun. Ne? Die
Genau.
Armen.
Also, ja, wir erwähnen das ja jedes Jahr wieder, der Chaos Communication Congress wird, glaube ich, eine großartige Veranstaltung. Auch wir als Chaos Treff Potsdam werden dort wieder vertreten sein. Und zwar als Teil der Chaoszone. Das ist ja so ein bisschen so unsere Familie, unser Habitat.
Genau, denn wir kommen ja aus der Zone.
Ja.
Das ist ja immer noch so, ne? Diese Unterteilung zwischen Ost und West ist natürlich im Chaos eher mit einem Zwinkern,
Mit einem großen
mit einem
Zwinkern,
sehr
genau.
großen Zwinkern,
Ja.
aber die Hackerspaces und Communities aus dem Osten Deutschlands treffen sich auf dem Kongress in der Chaoszone.
Ja, genau, also deswegen da die Hack und Macspaces sind da dabei. Wir sind auch dabei. Kommt gerne vorbei. Ihr werdet uns wahrscheinlich in Halle H finden. Also alles noch unter Vorläufigkeit, aber wenn das so sein würde wie letztes Jahr, dann findet ihr uns in Halle H, erkennbar an so roten Regenschirmen wahrscheinlich. Und wenn ihr uns nicht finden solltet, dann im Zweifel einfach fragen beim Infodesk. Oder ihr guckt mal, ob ihr uns findet. Genau.
Oder ihr schreibt einfach an Mastodon, Mastodon, ccp@chaos.social. Ich wette, auf dem Kongress wird der ein oder andere das lesen. Und
Ach
ich
so,
habe.
genau, und na, oder natürlich C3NAV. Die Navigation, es
Ach so, ja, na klar.
gibt ja auch immer, also oftmals, nicht immer, aber gibt ja oftmals auch eine Navigation auf dem Kongressgelände.
Stimmt. Ach, das ist auch mal lustig, ja. Genauso wie es Rohrpost geben wird, vermutlich. Und
Na, mal gucken.
Brieftauben, also
Egal, 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 was es
menschliche.
geben wird, aber es wird auf jeden Fall großartig. Tickets sind, also der offene Ticketverkauf ist grundsätzlich schon vorbei. Es sind auch, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, sind auch viele im erstmal in den beiden Verkäufen auch so ein bisschen leer ausgegangen. Aber falls ihr noch kein Ticket habt, schaut gegebenenfalls mal entweder bei uns im Matrix-Chat vorbei. Auch den findet ihr verlinkt auf ccc-p.org. Das ist ja unsere Webseite. Da findet ihr auch einen Link zu unserem Matrix-Chat und gegebenenfalls findet ihr da Hinweise für Tickets beziehungsweise auf Mastodon, wenn ihr da Hashtag 39C3 Tickets, da gibt es vielleicht auch Leute, die noch Tickets anbieten. Meistens
Wird es
ist
mit Sicherheit geben, ja.
es, ja, also meistens ist es so vor um Weihnachten rum oder kurz vorher gibt es dann so die ersten Leute, die aus den verschiedensten Gründen ihr Ticket abgeben müssen. Teilweise auch Leute, die vielleicht das auch an Neulinge gerne vergeben. Ja.
Genau, ist ja eine recht soziale Szene. Ja, und genau, wenn ihr nicht hinkommen könnt, weil ihr kein Ticket habt oder keine Zeit, es ist ja gerade im familiären Umfeld auch manchmal ein bisschen schwierig, vom 27. bis zum 30. irgendwie nach Hamburg zu gurken. Aber wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, könnt ihr euch die Vorträge natürlich anschauen. Die werden gestreamt, vermutlich auf YouTube, aber auch auf media.ccc.de.
Die werden nur auf media.ccc.de gestreamt.
Ist das so?
Ja.
Manchmal hat es wahrscheinlich spiegelt sie wieder irgendjemand oder so, aber keine Ahnung genau.
Also.
Also nutzt gerne den, der CCC hat interessanterweise immer genug Bandbreite für alle. Wenn wir was haben, dann ist es Bandbreite.
Wenn man will, ist genügend Bandbreite da.
Klar. Ansonsten hier will ich noch spoilern und also auch jetzt festziehen. Das Thema unseres kleinen Assemblies, weil wir als Teil der Chaoszone auch ein eigenes Assembly haben, ist Senf.
Ah ja,
Jetzt weißt du es auch.
jetzt weiß ich es auch.
Und es wird scharf. Ich sag's. Gut. Damit nähern wir uns dem Ende unserer Chaos im Radio-Stunde. Wir hören uns wieder im Januar, dann vermutlich alle leicht erkältet von der Kongressseuche
Na, ich
erfasst.
hoffe nicht,
Nee,
also, es ist,
hoffentlich nicht.
also möglichst nicht. Bitte gerne Hände waschen auf jeden Fall und
Vielleicht sogar auch eine Maske
Maske
tragen, wenn es
tragen
passt.
und natürlich, wenn ihr erkältet seid und Corona oder Grippe oder einer dieser anderen fiesen Seuchen eh schon habt, kommt bitte einfach nicht auf den Kongress. Das
Genau. Ihr werdet euer Ticket los. Es wird sicherlich Leute
ja,
geben, die es
genau.
euch abnehmen.
Genau. Also deswegen, das ist ja auch das hat was mit gelebter Solidarität zu tun. Aber ja, also deswegen, wir alle können dabei mithelfen, einfach die Kongressseuche nicht ausbrechen zu lassen und nicht weiter zu verbreiten.
Genau. Und dann reden wir hier also im neuen Jahr gesund am zweiten Montag im Januar. Habe ich jetzt gerade nicht im Kalender. Über den Kongress und über alles, was zwischen den Jahren Neues passiert ist. Und freuen uns darauf, wenn ihr wieder einschaltet. Schreibt uns gerne Mail bis dahin, radio@ccc-p.org. Ja, ansonsten frohe Weihnachten, rutscht gut rein. Wir sehen uns hoffentlich auf dem Kongress oder wenn nicht, dann eben im Januar wieder hier. Ich probiere das jetzt nochmal mit den Reglern. Wir haben noch einen letzten Titel. Der Titel ist ein Smiley mit Sonnenbrille. Das UTF-8-Zeichen lese ich nicht vor. Es ist von Happy World with Mochi. Alles zu finden im Free Music Archive. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Hier, pass auf, jetzt kriegst du beim ersten Mal. Nee, das ist wieder der falsche. Ja, hier. Yes. Tschüss.
Ciao, ciao.